Deutschlandfunk, Medias Res.
Und dazu begrüßt sie noch einmal Antje Allroggen. Und wir beginnen mit einer fast kriegerischen Frage. Wer hat die Deutungshoheit über das Narrativ, wo das Covid-2-Virus seinen Ursprung hat? War es auf einem Markt für exotische Tiere in Wuhan oder drang es sozusagen aus Versehen in die Welt? Denn in Wuhan befindet sich auch ein virologisches Labor, in dem offenbar das eine oder andere getestet wird. Das deutsche Bundesinnenministerium hat Berichte bestätigt, nach denen China die Bundesregierung dazu gedrängt hat, sich positiv über den Umgang der Volksrepublik mit Corona zu äußern. Das geht aus einem Schreiben deutlich hervor. Das Ministerium hat daraufhin wohl freundlich zurückgeschrieben, Deutschland könne diesen Anforderungen nicht nachkommen. Man setze bei diesem Thema auf Transparenz. So ganz transparent war bzw. ist dieser Vorgang dann doch nicht, denn ein Online-Bericht der Europäischen Union zu finden auf der Seite EU versus des Info, alles in einem Wort, sorgt für Kritik. Auf der Seite werden Desinformationskampagnen im Auge behalten, kuratiert sozusagen von der EU. Und über diesen Fall sollen einige Details nur in abgeschwächter Form veröffentlicht worden sein. Darauf war die New York Times aufmerksam geworden und auch das englischsprachige Magazin Politico berichtete darüber. Es geht darum, dass ein fertiger Artikel auf besagter Seite am Freitag wohl erst verspätet veröffentlicht wurde und zwar um einige Seiten geglättet. Darüber habe ich mich vor der Sendung mit Florian Eder unterhalten, Redakteur beim Politico in Brüssel. Wurde was beschönigt?
Es wurde ein bisschen geglättet, tatsächlich bei einzelnen Dingen. Dieser Entwurf, über den ich berichtet habe, der sagte, das ist eine andauernde und koordinierten Druck von offiziellen chinesischen Quellen gibt, die Schuld davon abzulenken, dass das Virus aus China kommt. Das ist dann in der offiziellen Version tatsächlich ein bisschen geglättet und sagt nur noch bei manchen Akteuren inklusive chinesischer Quellen. Also das sind tatsächlich Dinge, die nicht überdramatisch sind. Ich glaube, dass sie ein bisschen dramatisiert wurden dadurch, dass die Europäische Kommission die vergangene letzte Woche dazu genutzt hat, immer zu bestreiten, dass es diesen Bericht überhaupt geben sollte und dass er in einer Form veröffentlicht werden sollte. Das hat uns natürlich alle noch neugieriger gemacht, wieso das eigentlich so ein großes Geheimnis sein soll.
Der hohe Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Borrell, der hat die Vorwürfe ja auch zurückgewiesen. Also hier seien Informationen nicht geglättet worden. Teilen das jetzt alle in Brüssel diese Haltung oder gibt es Stimmen, die doch von so etwas wie einer Selbstzensur sprechen?
Naja, es gibt Stimmen, die von einer Selbstzensur sprechen, und zwar tatsächlich Stimmen, die im Auswärtigen Dienst der Europäischen Union arbeiten. Die New York Times in dem Fall hat eine interne E-Mail von einer Mitarbeiterin, von einer Analystin von dieser Taskforce zur strategischen Kommunikation veröffentlicht in einem Artikel am vergangenen Freitag, die tatsächlich einfach sehr klar von Selbstzensur spricht und die davon spricht, dass sie aufgefordert wurden, von oben hier und da ein bisschen zu glätten, den Bericht umzuschreiben. Wenn Sie sich die Struktur dessen angucken, was jetzt veröffentlicht ist, sieht man auch sehr deutlich, wo der Entwurf noch ganz klar darauf hinwies. Hier geht es um China und um Russland als Akteure in Desinformationskampagnen. Sind diese Teile in dem unveröffentlichten Bericht tatsächlich irgendwo weiter hinten so ein bisschen reingeschlüpft, reingeordnet worden? Also man kann drauf kommen, wenn man sich die beiden Versionen anguckt, dass es tatsächlich ein bisschen weniger aggressiv sein sollte, was am Ende veröffentlicht worden ist. Ist die Frage, ist das ein Skandal oder nicht? Da haben verschiedene Leute unterschiedliche Meinungen, auch Europaabgeordnete sehen es die einen so, die anderen so. recht prominente Leute wie Reinhard Bütikofer sagen, das kommt allenthalben vor. Andere, die sich auch auskennen mit dem Thema, mit China und mit wie solche Berichte entstehen, sagen, das ist aber nun nicht sehr gut, wenn der Eindruck entsteht und wenn nur der Eindruck entsteht, dass wir uns vor chinesischem Druck fürchten und daraufhin Dokumente umschreiben. Also diese beiden Positionen hören Sie, wenn Sie sich hier in Brüssel umhören.
Passiert das eigentlich zum ersten Mal, dass an dieser Stelle und auf dieser Online-Seite, auf die wir gerade verwiesen haben, Informationen zurückgehalten werden, wenn man das so sagen kann?
Naja, wir wissen es natürlich nicht immer. Die berichten andauernd und fortlaufend über solche Dinge. Ist das dritte Update von Desinformationskampagnen, die im Zuge der Corona-Krise weltweit laufen in sozialen Netzwerken. Wenn man sich anguckt, wie das sonst lief, und wir haben auch schon frühere von diesen Entwürfen gesehen für diese Berichte, dann war das relativ problemlos, und was dann am Ende veröffentlicht wurde, war sehr nahe an dem, was vorher in einem Entwurf stand. Diesmal ist es tatsächlich ein bisschen anders. Das mag eine Antwort geben auf Ihre Frage.
Man muss vielleicht aber auch mitbedenken, die Europäische Union verfolgt natürlich auch wirtschaftliche Interessen. Gerade laufen, stand in der New York Times, Verhandlungen über Handelserlaubnisse zwischen China und Europa. Kommen solche Interessen einer ganz freien Berichterstattung vielleicht doch ein wenig in die Quere?
Naja, in der freien Berichterstattung in den Medien sollten die natürlich nicht in die Quere kommen. Dass der Europäische Auswärtige Dienst eine Institution der Diplomatie ist, ist ja völlig klar. Insofern gilt es da, Abwägungen zu treffen. Das bestreitet auch niemand. Aber diese Taskforce, die da eingerichtet wurde, hat von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union den sehr klaren Auftrag bekommen, auf state-sponsored disinformation campaigns, also auf sozusagen staatlich organisierte und unterstützte, bezahlte und vorgetragene Desinformationskampagnen aufmerksam zu machen, die herauszufinden und zu veröffentlichen. Insofern, und das ist eine Kritik, die viele haben, unter anderem Europaabgeordnete, ist das natürlich ein schlechtes Bild, wenn man sich erst so eine Taskforce leistet, die genau das tun soll, und dann sagt man ja, aber wenn ihr was rausfindet, dann fragt mal lieber vorher, ob das opportun ist, wenn ihr das jetzt veröffentlicht.
Aber wie kommt es eigentlich, Herr Eder, dass ausgerechnet die New York Times, also eine US-amerikanische Zeitung, über den Fall zuerst berichtet hat? Sie säßen doch näher dran.
Na, der Kollege ist erstens
Pulitzer-Preisträger.
Pulitzer-Preisträger, zweitens auch seit langem in Brüssel. Und hat auch seine Quellen. Insofern würde ich ihm da weder neidisch sein, noch ihm irgendwas wegtun.
Hat die EU einen Artikel über die Kritik an Chinas Einflussversuchen zu Corona geglättet? Darüber sprach ich mit Florian Eder, Redakteur bei Politico in Brüssel. Noch vor einigen Jahren, da sah es finanziell ziemlich knapp aus für die junge Welt. Ein nicht gedeckter Fehlbetrag hatte sich angehäuft und es gab nicht ausreichend Abonnenten. Aber irgendwie hatte die Zeitung dann doch wieder die Kurve gekriegt. Zu DDR-Zeiten, da war sie das Medium der Freien Deutschen Jugend, kurz FDJ, und mit millionenstarker Auflage zeitweise die meistgelesene Tageszeitung im Osten. Nach dem Mauerfall schrumpften die Leserzahlen, sie wurde privatisiert, aber auch das brachte noch keinen Erfolg. Bis dann, am 25. April 1995, genau vor 20 Jahren, der Verlag 8. Mai GmbH gegründet wurde und auch eine Genossenschaft nach dem Modell der Taz. Neben einem anderen Titel aus dem Verlag ist die junge Welt das einzige Printprodukt, das aus der DDR geblieben ist. Nostalgisch mutet das alles allerdings nicht an, eher modern marxistisch, könnte man sagen. Man ist gegen Krieg, gegen Rechts und gegen den Kapitalismus. Manfred Götzke über die Überlebenskunst einer Zeitung.
Guten Morgen nochmal alle zusammen. Macht die Blattkritik.
Redaktionskonferenz im Foyer der jungen Welt in Berlin-Mitte. An den Wänden hängt DDR-Kunst, in den Auslagen Sonderbände von Lenin. Auch bei der Blattkritik fällt auf, wir sind bei einer linken, sehr linken Zeitung.
Ja, das Thema, so ein bisschen immer schon halt, ist immer sehr marxistisch orthodox und die sind auch immer so.
In der aktuellen Ausgabe nimmt sich die Rubrik Thema das Kurzarbeitergeld vor. Titel: Der Staat rettet dem Kapital die Kommandogewalt über die Arbeit. Im Politikteil dann ein Stück über die negativen Auswirkungen von Wirtschaftssanktionen gegen Kuba und Venezuela.
Die ökonomischen, die politischen Grundlagen dieser Gesellschaft, die hinterfragen wir. Stellen Sie in Frage in radikaler Weise. Wir denken immer auch an den Aspekt der Veränderbarkeit, an andere Gesellschaftssysteme, gesellschaftliche Alternativen, also jenseits des Kapitalismus.
Sagt Chefredakteur Stefan Huth. Die junge Welt verhehlt nicht, woher sie kommt, nämlich aus der DDR, und mit welchem Blick sie die Welt sortiert.
Marxismus jetzt nicht als Dogma oder als Religionsersatz, sondern schon als etwas wie ein Welterklärungs- und Veränderungsmodell. Also wir tasten uns auf Grundlage, also dieser Klassiker Marx, Engels, Lenin, heran an die Wirklichkeit.
Vor mehr als 70 Jahren wurde die Zeitung als Zentralorgan der FDJ gegründet und wie zunächst 7 weitere DDR-Zeitungen im geeinten Deutschland weitergeführt. Vor 25 Jahren stand die Zeitung dann vor dem Aus, sollte eingestellt werden, erzählt Verlagsgeschäftsführer Dietmar Koschmieder.
Damals gab es eine Pressekonferenz, wo das verkündet wurde, und ich habe mich aufs Podium gesetzt und habe verkündet, dass die Belegschaft in Eigenregie weitermachen will. Und uns war klar, wenn es weitergehen soll, müssen wir einen Verlag gründen, den Verlag 8. Mai. Wir aber alle hatten kein Geld, und eine Tageszeitung zu machen ist nicht etwas, was man aus der Westentasche bezahlt, und mussten deswegen auch klar sofort eine Genossenschaft mitkonzipieren.
In dieser Zeit habe sich die Zeitung, die nach der Wende eher linksliberal ausgerichtet gewesen sei, ein schärferes, linkeres Profil gegeben, sagt Koschmieder.
Dahinter steckt es ja wohl eben dieses grundsätzliche systemkritischer Herangehen und eine Zeitung, die bewusst und konsequent systemkritisch gegen Kriege auch opponierte, die gab es eben nicht. Und das ist eben, wenn man so will, nach dem Marktsprech wäre das die Marktlücke, mit der man auch in einem kapitalistischen Markt existieren kann, weil eben so ein Produkt von anderen Verlagshäusern nicht gemacht wird.
Dieses systemkritische Denken geht aus Sicht von Klaus Schröder bei der Zeitung sehr weit. Der Politologe leitet an der FU Berlin die Forschungsstelle SED-Staat.
Sie lehnt nicht nur den Kapitalismus ab, sondern sie hält auch das politische System, was wir haben, nur für eine Agentur des Kapitals, ist also der Meinung, die Gesellschaft muss in Gänze verändert werden. Sie ist ein Periodikum für DDR-Nostalgiker, die freuen sich dann, wenn der Mauerbau gelobt wird.
Koschmieder und Huth sehen die junge Welt in der Tradition ihrer DDR-Vergangenheit. Am allgemeinen DDR-Bashing will sich die Zeitung nicht beteiligen, im Gegenteil.
Es ist so, dass wir dieses Herabtun, dieses ersten Versuchs, einen Sozialismus auf deutschem Boden aufzubauen, dem widerstehen wir. Und das ist unser Bezug als Zeitung. Wir sind ein Medium, das eben diesen Prinzipien des Antikapitalismus und der internationalen Solidarität sich sehr, sehr stark verbunden und verpflichtet fühlt.
Wie weit die Verbundenheit zum ersten sozialistischen deutschen Staat geht, offenbart der Verlag immer mal wieder. Mehrere Redakteure waren hauptamtliche oder inoffizielle Stasi-Mitarbeiter, darunter der ehemalige Chefredakteur Arnold Schölzel. Zum 50. Jahrestag des Mauerbaus vor 9 Jahren titelte man zu einem Bild der DDR-Kampfgruppen: Wir sagen an dieser Stelle einfach mal Danke für 28 Jahre Friedenssicherung in Europa, Club Cola und FKK, Hohenschönhausen ohne Hubertus Knabe. Koschmieder bereut das bis heute nicht.
Überhaupt nicht. Wir hätten natürlich niemals gedacht, dass diese Provokation dermaßen stark ankommt.
Wohl auch wegen solcher Titel beobachtet das Bundesamt für Verfassungsschutz die Zeitung. Begründung: Sie pflege eine traditionskommunistische Ausrichtung und propagiere die Errichtung einer sozialistischen Gesellschaft.
Das ist aktiv geschäftsschädigend. Das ist ein Skandal. Das wird es in keiner anderen bürgerlichen Demokratie in Westeuropa oder sonst wo in der Welt geben.
Die Leserschaft scheint sich daran nur bedingt zu stören. Mit der klaren linken Ausrichtung hat die Redaktion Erfolg. Offenbar nicht nur bei ein paar DDR-Nostalgikern.
Wir haben bis ins bürgerlich und konservative Milieu hinein Leser, die dann sagen: Ich teile viele eure Ansichten nicht oder eure Schlussfolgerungen nicht, aber ich finde es spannend, weil ich von euch Informationen kriege, die ich woanders nicht kriege, und auch Denkansätze, Überlegungen kriege, die ich in meinem Bekanntenkreis völlig undenkbar ist.
Seit Mitte der 90er Jahre steigt die Auflage gegen den allgemeinen Trend in der Zeitungslandschaft. 20.000 zahlende Leser hat die junge Welt inzwischen, Tendenz weiter steigend.
Medias Res.
drei Fragen an.
Ich bin Kathi Geschirr, ich studiere in Würzburg an der FHWS Medienmanagement und bin im letzten Semester.
Was läuft gut in den Medien?
Ich finde gut, dass im Moment gerade die Punkte Quote, Diversity und Gleichberechtigung im Film und in der Fernsehbranche generell irgendwie besser angesprochen werden und da auch mehr Wert drauf gelegt wird, dass da einfach ein Bewusstsein geschaffen worden ist in den letzten Jahren.
Was läuft schlecht in den Medien?
Was noch nicht so gut läuft, ist, dass wir noch kein Verbot haben, was Sexismus in anderen Bereichen angeht, zum Beispiel in der Werbung, wo Frauen voll oft noch in geschlechterstereotypischen Weisen dargestellt wurden und auch Männer tatsächlich. Und da haben wir einfach noch keine Regelung, die wurde in den letzten Jahren immer wieder verschoben oder nicht durchgesetzt.
Und bei Ihnen?
Es gibt schon einen Gesetzesentwurf, der gemacht worden ist, extra eben für diesen Reformbedarf. Und der ist eben 2016 auch geprüft worden, auch vom Justizministerium, von Heiko Maas. Ich bin gerade am Erforschen, warum das nichts geworden ist, weil es eigentlich ein sehr gut ausformulierter Gesetzesentwurf war. Genaueres kann man dann nächstes Jahr in der Bachelorarbeit lesen.
In Deutschland, da haben die Politiker der Länder lange über den Medienstaatsvertrag verhandelt, monatelang. Er soll einen neuen rechtlichen Rahmen schaffen für die digitale Welt. Also zum Beispiel Regeln für große Online-Medienhäuser wie Google und Facebook. Bis heute hatte die EU-Kommission Zeit, um sich den Vertrag anzuschauen und um zu prüfen, ob das Ganze mit EU-Recht überhaupt vereinbar ist. Paul Vorreiter fasst das Ganze zusammen.
Um sicherzustellen, dass der geplante Medienstaatsvertrag europarechtskonform ist, endet heute eine Prüffrist zur Stellungnahme der EU-Kommission. Es ist ein Präventivvorgang. Ehe sozusagen das Kind in den Brunnen fällt, soll geklärt werden, ob das Gesetz wasserdicht ist. Im Vorfeld des Fristendes wird in Brüssel darüber debattiert, wie die Kritik der EU-Kommission ausfallen könnte. Die beiden Europaabgeordneten Sabine Verheyen, CDU, und Petra Kammer-Ewert, SPD, befürchten, dass die Kommission die bestehende E-Commerce-Richtlinie zu streng auslegen könnte und damit Kernanliegen des Medienstaatsvertrags gefährdet, etwa die globalen Plattformen zur Verantwortung zu ziehen, diskriminierungsfrei Inhalte anzuzeigen.
Wenn die Kommission ihre Kritik so annimmt, wäre das ein Freibrief für Plattformen. Allerdings brauchen wir in der heutigen Medienlandschaft Maßnahmen zur Pluralismussicherung, Neutralität, Nichtdiskriminierungsvorgaben. Die sind wichtig, damit eben die Vielfalt auch erhalten werden kann.
Sagt die CDU-Europaabgeordnete Sabine Verheyen. Sie hofft, dass sich auch weitere mögliche Bedenken in der Kommission nicht durchsetzen. So soll die Kommission offenbar aus dem Medienstaatsvertrag eine allgemeine Überwachungspflicht für die Plattformen für ihre angebotenen Inhalte herauslesen, was der E-Commerce-Richtlinie jedoch widersprechen würde. Ebenso geht es um die Frage, ob Plattformen wie Google und Facebook als sogenannte Gatekeeper anzusehen sind, also Akteure, die die Meinungsvielfalt beeinflussen. Angeblich bezweifelt die EU-Kommission das.
Zur Förderung der Medienvielfalt bedarf es Vorschriften, die die Macht global agierender Plattformen zum Zwecke dieser Vielfaltsicherung begrenzen. Und nichts anderes macht der Medienstaatsvertrag. Und ich erwarte von der Kommission, dass sie diese Auffassung uneingeschränkt teilt,
sagt die SPD-Abgeordnete Petra Kammer-Ewert. Für Diskussion hat unter anderem der Vorwurf gesorgt, ein ehemaliger Google-Mitarbeiter soll hauptverantwortlich sein für die in der Kommission diskutierte Sichtweise auf den Medienstaatsvertrag. Die Brüsseler Behörde dementierte unterdessen diesen Vorwurf. Der zuständige Referatsleiter habe nie direkt oder indirekt für Google gearbeitet. Die EU-Kommission hat jetzt mehrere Optionen, mit der Vorlage umzugehen. Sie kann einen Kommentar oder eine detaillierte Meinung zum Entwurf des Medienstaatsvertrags abgeben. Letzteres würde das Inkrafttreten des Regelwerks zumindest zeitlich erstmal in Gefahr bringen. Deutschland müsste dann die Bedenken der EU-Kommission aufgreifen und gegebenenfalls das Gesetz überarbeiten. In Brüssel ist allerdings zu hören, dass die Reaktion der EU-Kommission weniger scharf ausfallen dürfte, eher auf handwerkliche Mängel an dem Gesetzentwurf hingewiesen werden könnte. Damit dürfte der Medienstaatsvertrag doch nicht auf der Kippe stehen.
In Brüssel gibt es einigen Ärger über den deutschen Medienstaatsvertrag. Gefährdend ist das wohl nicht, Paul Vorreiter berichtete. Und eins fehlt hier natürlich noch.
Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Carsten Riemer und ich bin Redakteur des Nordkuriers am Standort der Minen. Unser Aufmacher morgen ist die wiederhergestellte Einsatzbereitschaft des Deminer Kreiskrankenhauses. Nachdem es am örtlichen Klinikum vor gut 2 Wochen trotz strengen Hygienemaßnahmen zu einer Verbreitung des neuartigen Coronavirus unter einigen Mitarbeitern gekommen war, kann die Geschäftsführung nun Entwarnung geben. Weitere Tests beim Personal blieben negativ, die Schutzmaßnahmen wurden nochmals verschärft. In Absprache mit dem Gesundheitsamt wird der Regelbetrieb inklusive der Intensivstation daher wieder aufgenommen.
Soweit unser Blick heute in die Welt der Medien. Empfehlen möchte ich Ihnen noch den zweiten Teil des Kulturnachmittags. Unter anderem geht es dann um die Frage, was passiert, wenn sich Gesundheit, Freiheit und Ökonomie in die Quere kommen. An dieser Stelle Dank fürs Zuhören, stellvertretend fürs ganze Team heute. Antje Allroggen, Ihnen noch einen schönen Sonntagnachmittag.